Wir lesen heute Morgen aus dem ersten Kanto, Kapitel 2, Text 20. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Evam Nick, mir fällt gerade auf, Severin, du bist gerade auf dem Weg. Kannst du Nick Bescheid sagen? Er soll gerade mal rennen. Du musst wahrscheinlich für die Aufnahme da sein. Jetzt nimmt das schon auf. Du bist auch technisch, du kannst es doch stoppen, solange. Sonst reklamieren die alle. Ja. Auf diese Weise, das bezieht sich auf den Vorgang des Krishna-Bewusstseins, in der Erscheinungsweise der unvermischten Tugend verankert, erlangt der Mensch beseelt durch den hingebungsvollen Dienst für den Herrn Freiheit von der Verbindung mit Materie und entwickelt positives, wissenschaftliches Wissen über die Persönlichkeit Gottes. Erläuterung. Danke. In der Bhagavad Gita 7.3 wird gesagt, dass unter vielen Tausenden von gewöhnlichen Menschen ein vom Glück begünstigter Mensch nach der Vollkommenheit des Lebens strebt. Die meisten Menschen werden von den Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit geleitet und daher befinden sie sich immer unter dem Einfluss von Lust, Begierde, Verlangen, Unwissenheit und Schlaflust. Spricht einen so persönlich an. Ja. Unter vielen solchen menschenähnlichen Tieren gibt es vielleicht einen, der die Verantwortung des menschlichen Lebens erkennt und daher versucht, das Leben zur Vollkommenheit zu bringen, indem er die vorgeschriebenen Pflichten erfüllt. Und von vielen Tausenden solcher Personen, die auf diese Weise das menschliche Leben zum Erfolg geführt haben, besitzt einer vielleicht wissenschaftliches Wissen über die Persönlichkeit Gottes, Shri Krishna. In derselben Bhagavad Gita 18,55 wird auch gesagt, dass wissenschaftliches Wissen über Shri Krishna nur durch den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes Bhakti Yoga erlangt werden kann. Das gleiche wird hier mit den oben stehenden Worten bestätigt. Kein gewöhnlicher Mensch, nicht einmal einer, der das menschliche Leben zum Erfolg geführt hat, kann die Persönlichkeit Gottes wissenschaftlich und vollkommen kennen. Die Vollkommenheit des menschlichen Lebens wird erreicht, wenn man versteht, dass man keine Schöpfung der Materie ist, sondern in Wirklichkeit ein spirituelles Wesen. Und sobald jemand versteht, dass er nichts mit Materie zu tun hat, lässt er von seinen materiellen Wünschen ab und wird augenblicklich als spirituelles Wesen belebt. Dieser Erfolg ist nur möglich, wenn man über den Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit steht. Oder mit anderen Worten, wenn man aufgrund seiner Eigenschaften tatsächlich ein Brahmana ist. Ein Brahmana ist das Sinnbild der Sattva-Guna, der Erscheinungsweise der Tugend. Andere, die sich nicht in der Erscheinungsweise der Tugend befinden, sind entweder Kshatriyas, Vaishyas, Shudras oder noch darunter. Der Brahmana steht daher wegen seiner guten Eigenschaften auf der höchsten Stufe des menschlichen Lebens. Man kann daher kein Gottgeweihter sein, wenn man sich nicht zumindest als Brahmana qualifiziert. Ein Gottgeweihter ist durch sein Verhalten schon ein Brahmana. Aber das ist nicht alles. Wie bereits zuvor gesagt, muss ein solcher Brahmana ein wirklicher Vaishnava werden, um tatsächlich auf die transzendentale Stufe zu kommen. Ein reiner Vaishnava hingegen ist eine befreite Seele und ist sogar zur Position des Brahmana transzendental. Auf der materiellen Stufe ist selbst ein Brahmana eine bedingte Seele, denn obwohl er auf der brahmanischen Stufe die Auffassung vom Brahman, das heißt von der Transzendenz, verwirklicht hat, besitzt er kein wissenschaftliches Wissen über den höchsten Herrn. Man muss sich über die brahmanische Stufe erheben und die Vasudeva-Ebene erreichen, um die Persönlichkeit Gottes Sri Krishna zu verstehen. Die Wissenschaft von der Persönlichkeit Gottes ist das Thema des Studiums der fortgeschrittenen Schüler der spirituellen Nachfolge. Törichte Menschen oder vielmehr Menschen mit geringem Wissensumfang könnten den höchsten Herrn nicht verstehen. Und so interpretieren sie Krishna nach ihrem jeweiligen Launen. Es ist jedoch eine Tatsache, dass man selbst auf der Stufe eines Brahmana die Wissenschaft von der Persönlichkeit Gottes nicht verstehen kann, wenn man nicht von der Verunreinigung durch die materiellen Erscheinungsweisen befreit ist. Wenn ein fähiger Brahmana ein wirklicher Vaishnava wird, kann er im beseelten Zustand der Befreiung erkennen, was der höchste Herr wirklich ist. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Sima Devakti Vedanta Sami Nitti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Satanine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivashadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. Ich muss zugeben, dass ich einen etwas langsamen Anfang heute habe. Ich müsste ein Devotee von dem Programm hier fragen, von dem Projekt hier. Hare Krishna, ich weiß jetzt nicht deinen Namen im Augen. Wie ist dein Name? Du hieß Matoni? Ja. Tribandram. Könntest du so gut sein, mir das Srimad Bhagavatam zu bringen, und zwar den zweiten Kanto, Kapitel 4, Text 3 bis 4. Den brauche ich noch. Gut. So. In diesem wunderschönen Text des Bhagavatams, der ein bisschen schwer zu verstehen ist, wird davon gesprochen, was für Qualifikationen ein Mensch haben müsste, um wirklich über den Einflüssen der materiellen Energie zu stehen. Um es modern auszudrücken, was für Qualifikationen jemand braucht, um über den Dingen zu stehen. Es heißt, dass es gut ist, dass er die Erscheinungsweise der Tugend kultiviert, also Wahrhaftigkeit, Religiosität, Studium in den Schriften und so weiter. Und dass er dann weiterkommt auf die spirituelle Ebene, wo er dann eine direkte, positive Erkenntnis macht von der Persönlichkeit Gottes. Also, um nicht berührt zu werden von der materiellen Energie, sollte man Krishna bewusst sein. Sie alle haben durch Krishnas Barmherzigkeit die Möglichkeit gehabt, eine Woche zu verbringen, wo wir uns einmal ganz auf spirituelle Dinge ausrichten konnten. Wir haben sehr viel Wissen aufgenommen, manchmal fast zu viel, als dass wir unmittelbar verarbeiten können. Wir brauchen, die meisten von uns werden ein bisschen Zeit brauchen, ein bisschen Verdauungszeit und Umsetzungszeit. Wir haben viel den Hare Krishna Mantra gechantet, die Devis gesehen und vor allen Dingen viel Gemeinschaft mit Devotis gehabt und viele Gespräche geführt und so weiter. Wir werden jetzt wieder zurück in das Alltagsleben hineingehen, das anders für jeden anders aussieht. Für mich sieht es aus, dass ich in Flugzeuge reinsteige und also ich mache sowas immer wie in diesem Ferienlager, aber manche werden in ihre Dienste zurückgehen, andere werden auf ihre Arbeitsstellen oder Ausbildungsstellen gehen. Gopali wird in die dritte Klasse gehen oder vierte schon? Fünfte, Entschuldigung, ich unterschätze dich im laufenden Band, in die fünfte Schulklasse und so weiter und so fort. Und wir werden da, wenn wir zurückkommen, das gleiche Feld vorfinden, was wir verlassen haben, mit den gleichen Herausforderungen. Wir werden fünf Persönlichkeiten treffen, die zur gleichen Zeit eine große Chance für uns sind, die aber auch unter Umständen uns ein bisschen wegführen können von den Erfahrungen, die wir machen. Ich habe versucht, diese fünf Persönlichkeiten für euch zu isolieren. Ich möchte sie nach und nach vor euch auftreten lassen und dann einzeln behandeln. Sie werden in der Vorlesung dabei sitzen und dann zuhören und dann sehen, wie ihr das, was ihr als Anregung mitnimmt und vielleicht weiterführt, dann in Kontakt mit diesen fünf Persönlichkeiten des Alltagslebens anwenden könnt. Eine Persönlichkeit heißt ausgetrocknet sein. Einfach ganz trocken sein. Nicht den spirituellen Wohlgeschmack zu haben. Eine andere Persönlichkeit heißt Stolz auf die Errungenschaften und dass wir anders sind. Eine andere Persönlichkeit heißt Konflikt. Der Konflikt zwischen unserem inneren Leben und den äußeren Anforderungen. Eine andere Persönlichkeit heißt einfach Angst. Angst, sich Krishna mehr hinzugeben. Und die fünfte, die fünfte Persönlichkeit heißt Lösung. Auflösung und so weiter. Ihr werdet ein bisschen erstaunt sein, wie wir jetzt diese Persönlichkeiten vorstellen werden und sie vielleicht wiedererkennen aus der Vergangenheit. Zunächst die Persönlichkeit ausgetrocknet sein. Das äußert sich darin, dass ein Devotee einfach nicht mehr so den Geschmack hat am spirituellen Leben, am Chanten vielleicht, am einfachen Ausübung des hingebungsvollen Dienstes und sich zwangsläufig, das ist ein richtiger Zwang da, mehr angezogen fühlt zum materiellen Leben. Srila Rupa Goswami beschreibt in seinem Buch Der Nektar der Unterweisung, wie es kommt, dass man so ausgetrocknet ist, spirituell. Er sagt, jemand, der von der Gelbsucht der Unwissenheit, der Avidya, bedeckt wird, kann nicht den Wohlgeschmack des Krishna-Bewusstseins wertschätzen. Er kann ihn einfach nicht schmecken. Es entgeht ihm. Er findet da nichts dran. Sehnt sich nach ganz anderen Tätigkeiten. Lord Chaitanya Mahaprabhu weist uns liebevoll darauf hin, was wohl die Ursache für diesen Geschmacksverlust bilden könnte. Er sagt, es ist Apadadha. Apa heißt weg von und Radha heißt Radharani, oder die Personifizierung von Bhakti oder hingebungsvollen Dienst. Apadadha sind solche Tätigkeiten, die wir unbewusst oder aus einfach nur aus Gewohnheit meistens tun, die uns doch vom spirituellen Leben wegführen und vor denen wir uns in Acht nehmen müssen, wenn wir ein lebendiges, pulsierendes spirituelles Leben ausführen. Nicht? Ihr wisst, morgens, wenn wir den Hare Krishna Mahamantra chanten, dann sagen wir, was die 10 Vergehen gegenüber dem Chanten sind. Denn wir wollen vermeiden, diese zu begehen, sodass wir tatsächlich einen Geschmack am heiligen Namen und am spirituellen Leben schlechthin bekommen können und auch bewahren können. Diese Tätigkeiten, die wir getrennt von Krishna ausführen, haben wir nicht in diesem einen Leben getan. Aparadas oder das, was uns von Radharani und der Verehrung Krishnas wegführt, haben wir schon seit vielen Leben ausgeübt. Und deswegen ist manchmal der Geschmacksverlust, den wir haben, dass wir einfach nichts finden können an spirituellen Tätigkeiten und dann so trocken werden. Das ist manchmal eine Reaktion aus vergangenen Leben, die uns einfach so bestimmen. Wir hören in den Schriften von Leuten, die also schlimme Sachen gemacht haben und zu Krokodilen geworden sind und also sich wirklich nicht gut verhalten haben als Krokodile, sondern, wie man in Schweizerdeutsch sagt, unglaublich angriffig waren. Das ist, jeder von uns hat so ein paar krokodilsähnliche Züge in sich drin, die einfach von vergangenen Aktivitäten gemacht haben, die uns einfach aus dem Ruder gelaufen sind. Und deswegen ist es manchmal so, dass wir in diesem Leben nicht vorsichtig genug sind, die Tätigkeiten zu vermeiden, die uns eigentlich mehr zu Krishna, also die uns von Krishna wegführen. Krishna weiß, dass wir diese Schwierigkeiten haben im spirituellen Leben und dass wir manchmal einfach uns ein bisschen, dass wir uns einfach falsch verhalten haben, entweder in der Vergangenheit oder in der Gegenwart, und dass wir deswegen so einfach diesen Geschmacksverfehlung haben, also dass wir keinen Geschmack finden am spirituellen Leben. Aber er sagt, alleine, geh da einfach durch, Tatenu Kampam, also es ist actually Brahmas Unterweisung des Weltenschöpfers, geh da einfach durch. Wenn du mal nicht so viel Geschmack hast, sieh, das liegt daran, dass du Tätigkeiten in der Vergangenheit ausgeübt hast, die dich hierzu gebracht haben, dass du ein bisschen stumpf bist fürs spirituelle Leben. Hare Krishna. Und dass du jetzt einfach versuchst, deine Worte, dein Geist und deine Sinne in positiven spirituellen Tätigkeiten auszuüben. Dann wirst du mit Sicherheit von Krishna gesehen werden und er wird dir dann plötzlich diesen Geschmack geben, sodass du ein Kandidat wirst, befreit zu werden vom materiellen Leben. Wenn wir mal durch eine kleine Wüste hindurchgehen, das ist, worauf es mich ankommt. Lass uns nicht entsetzt sein. Lass uns nicht verzweifelt werden. Lass uns einfach verstehen, das liegt daran, dass wir
alle in der Vergangenheit ein bisschen materialistisch gehandelt haben und deswegen jetzt nicht so einen Riesengeschmack haben an spirituellen Tätigkeiten und einfach ein bisschen trübsinnig sind im Geist und das nicht alles so mitkriegen, die spirituelle Energie. Das ist kein Problem. Solange wir weiterhin unser Ziel vor Augen haben und diesem Ziel nachgehen. Durch eine Wüste kommt man leicht durch, wenn man nicht die Orientierung verliert und immer weiß, in welche Richtung man weitergehen sollte. Es wird jedoch schwierig und man kann regelrecht in Probleme kommen, die zum Verdursten führen. Wenn wir die Grundrichtung verlieren auf unserem Weg, einfach weil wir gerade in so einer Trockenwüste unseres spirituellen Lebens sind, völlig ausgetrocknet und dann einfach nicht mehr weitergehen. Also wir werden die Wüste der Ausgetrocknetheit begegnen oder die Persönlichkeit der Ausgetrocknetheit. Das ist absehbar. Aber wir können hindurchgehen, indem wir weiterhin unsere spirituelle Richtung, die wir vielleicht auf Höhepunkten wie im Sommerferienlager haben, weiterverfolgen. Das ist ein unglaublich einfacher und praktischer Tipp, wo man nicht unglaublich philosophisch sein muss. Fixiere in deinem Leben deine Richtung, deine Ariadne-Faden und verfolge den. Bleib einfach dran. Und ganz gleich, wenn man manchmal nicht so einen Geschmack hat oder so weiter, dann kann man einfach weitermachen. So, das zweite Hindernis ist ein ganz anderes Hindernis und ihr werdet zunächst einmal total überrascht sein, wenn ich es jetzt vor euch enthülle. Sehr oft tun die Freunde Krishnas, die Devotees und sogar die großen Sannyasis und sogar manchmal, also man kann auf der höchsten Stufe mit Ehren gekrönt sein und man versteht dieses Hindernis nicht. Dieses Hindernis ist, also ich bin fast schüchtern es zu sagen, weil die meisten es nicht sofort erkennen können, denn es ist so ein Hindernis, was sich total verschleiert, sodass wir absolut keine Idee haben. Wir können das nicht enthüllen einfach. Ich müsste eigentlich die ganze Zeit die Decke drauf haben, wenn ich darüber spreche, aber weil man nicht so total exzentrisch sein will, tut man sich ja entsprechend kleiden für den Anlass einer Bhagavatam-Vorlesung. Es ist religiöser Stolz. Religiöser Stolz hat ein unglaublich langes Fremdwort, was ich jetzt mir unbedingt mal anschaffen will. Also es ist ein 10 Meter langes Fremdwort. Es fängt mit M am Mysiopotismus, glaube ich, oder so. Aber dennoch ein paar Silben noch dran. Also es klingt so wie Mysiopotismus. Aber es ist eine ganz... man musste ein ganz spezielles Wort finden, um das zu auszumachen und spezifizieren, was es ist. Weil das so verhüllt auftritt und so schwierig zu erkennen ist, dass man also so ein Wort braucht. Ja. Hätte eigentlich gleich religiöser Stolz sagen können, aber man macht sich das ja immer schwer in der Sprachwissenschaft. Was das zu Deutsch bedeutet ist, dass man sich für auserwählt hält, für etwas Besonderes, für besser als andere Mitmenschen, die einen umgeben, dass man eingebildet ist auf den Durchblick, auf das Wohlgefühl, was man in seiner Brust verspürt und somit in herablassender Weise auf andere niederschaut. Wir sind die Auserwählten. Krishna sagt das ja in der Bhagavad Gita, einer unter Tausenden interessiert sich für Selbstverwirklichung. Und ganz wenige unter denen, die sich für Selbstverwirklichung interessieren, nämlich wir, die Hare Krishnas, sind die Besten. Hare Bol. So interpretieren wir diesen Vers. bequemerweise. Denn jeder möchte gut dastehen im Leben, ja, am meisten vor sich selber. Und benutzt deswegen, was immer er hat. Wenn er kein Geld hat, bedeutet aber Religion, dann benutzt er eben Religion dazu, um stolz zu sein. Srila Prabhupada hat das gesehen, dass das auch in unserer Bewegung vorkommt, und hat im Chaitanya Charitamrita einen Satz gesagt, den ich mir manchmal vor Augen rufe. Er sagt, jeder Schüler, man könnte auch jeder Devoti sagen, muss sich als Dummkopf vor dem spirituellen Meister betrachten. Als jemand, der nichts weiß, der Wissen erlangen will. Du kannst nicht Wissen erlangen, wenn du stolz darauf bist, dass du schon alles weißt. Einmal hatte Sokrates einen besonders schwierigen Schüler und musste ihn also etwas man nennt das in der Pädagogik das erfahrungsbezogene Lernen. Er musste ihm also eine Erfahrung geben, durch die er was lehrt. Und was, er ging mit ihm so zu einem Fluss und plötzlich, ohne diesen Schüler vorzubereiten, packte er ihn und tauchte ihn unter Wasser. Und hielt ihn ziemlich lange. Sokrates war ein bulliger Mann, also mit einem Stiernacken und einem ganz anders, als man es von einem Philosophen erwartet, nicht mit so grazil und so weiter. Er war wirklich ein bulliger Mann mit einer unglaublichen Weisheit und so weiter. Prabhupada hat sich auch einmal sehr positiv über Sokrates geäußert. Er war also stärker als der Schüler. So. Nachdem er das gemacht hatte, holte er ihn, in letzter Minute ließ er ihn raus und fragte, Timotheus, an was hast du gedacht, als du unter Wasser warst? An was ich gedacht habe, o Sokrates? Na, an Luft. Ich wollte Luft schnappen. Mein lieber Timotheus, wenn du mit der gleichen Intensität, mit der du in dieser Situation nach Luft dich gesehnt hast, wenn du mit dieser gleichen Intensität dich nach Weisheit sehen würdest, nur dann, Timotheus, kannst du Weisheit erlangen. Sonst nicht, Timotheus. Danke, o Sokrates, dass du mir diese Lektion erteilt hast. So richtig schön sokratesisch geht das. So, in dem Augenblick, wo wir stolz sind, werden wir niemals geeignet sein, weiteres Wissen aufzunehmen. Wir werden nicht die vielen Hinweise, die uns Krishna im Leben gibt, durch andere Menschen, durch Situationen, die wir hineinkommen, hineingeraten. Wir zum Beispiel in unser Hare Krishna, in unserem internationalen Versuch für Krishna bewusst zu werden, oder der internationalen Gesellschaft für Krishna Bewusstsein, haben sehr damit zu tun gehabt. Wir haben zum Beispiel nicht die vielen Signale, die in der Vergangenheit Krishna uns gegeben hat, dass wir unseren Kursus mal ein bisschen verändern, wahrnehmen können, weil wir dachten, alles läuft prächtig. Wir sind im Höhepunkt der Erfolge und deswegen schüttelt Krishna uns jetzt so ein bisschen liebevoll durcheinander, dass wir mal merken, halt, vielleicht müssen wir uns verändern. Krishnas Mercy kommt auf viele Wege. Man muss sehr, sehr vorsichtig sein vor diesem Stolz, der sich einschleicht. Und hier kommt ja das Komische, der einen so bedeckt, dass man nichts mehr sehen kann von der Wirklichkeit. Das ist ja das Gemeine an diesem Mysiopotismus, wenn das richtige Wort ist. Wenn nicht, können wir das ja mal schaffen, so, weil das war wirklich ein langes Wort, nicht? Dieser spirituelle Stolz oder religiöse Stolz, ich will dazu nicht spirituell sein, weil ein spiritueller Mensch nicht stolz sein kann. Aber ein religiöser Mensch schafft das sehr leicht. Und wir haben ja auch was mit Religion zu tun, also wir sind ja nicht unreligiös, also es betrifft uns sehr stark. Da müssen wir uns zu sehen. Vor einiger Zeit sagen wir mal so, ihr habt bestimmt schon von dem leprösen Vasudev gehört. Dieser Vasudev war ein Leprakranker, wir sahen ihn gestern auf den Dias, und er hatte diese Erkrankung in einem fortgeschrittenen Stadium, das heißt, es ist so, als wenn der Körper wegschmelzt, so äußert sich das. Nun, er war ein großer Devotee von Lord Chaitanya, und Lord Chaitanya traf mit ihm zusammen und sah seinen leprösen Körper, in dem Würmer von seinem lebendigen Fleisch zerrten. Und aus lauter Mitgefühl umarmte Lord Chaitanya ihn und übertrug einen Teil seiner Shakti, seiner Energie in ihn, woraufhin der Lepröse sofort heilte und einen wunderschönen Alabasterkörper bekam. Also richtig einen schönen Körper, muskulös, gut durchblutet, Prana war alles da. Nicht? Und als der Lepröse diesen neuen Körper sah, war sein Gesicht voller Unwillen und er sagte: Mein lieber Mahaprabhu, jetzt bin ich in Gefahr. Du hast mich in Gefahr gebracht. So leicht identifiziert man sich mit dem Körper. Und jetzt könnte ich denken, alles ist in Ordnung mit mir und deine Lotusfüße und den Dienst zu dir vergessen. Ich würde lieber meinen Körper mit den Würmern zurückhaben. Ich bin nicht der Ansicht, dass wir uns Würmerkörper wünschen sollten. Ich denke, es ist ganz wichtig, auf unserer Stufe gesund zu sein, gut durchblutet und wohlgenährt und gut ausgeschlafen und all das, damit wir nicht gestört werden durch unsere Psychologie. Aber was ganz wichtig ist, dass wir die Lektion, den Spirit von Vasudev, diesen einmaligen Spirit aufnehmen. Das ist das einfachste, spirituelles Leben zu praktizieren. In einer empfangenden Weise, wo die Hände bittend nach vorne gestreckt sind in unserem Leben, um die vielen Gnadengeschenke, die Krishna für uns bereithält, aufnehmen zu können. Und das Schlimmste ist dieser religiöse Stolz, der uns daran hindert, der uns uneinsichtig macht, unflexibel und nicht lernfähig. Der nächsten Schwierigkeit, der wir 100% begegnen werden, ist der Konflikt zwischen dem inneren und dem äußeren Leben. Mit dem inneren Leben meine ich die Überzeugungen, die wir haben, die Hoffnungen, die Wünsche, unsere spirituellen Zielsetzungen, die wir uns gesteckt haben und so weiter. Mit innerem Leben meine ich auch das schöne Gefühl, was man hat, wenn man sich bei Krishna spürt. Ich habe gestern einige von euch beobachtet, wie sie vor Gonitai die Artik gemacht haben und wie sie sich versenkt und vertieft haben auf ihre tiefsten Wünsche im Krishna-Bewusstsein. Ich habe auch von manchen von euch ein Tränchen entdeckt. Bei vielen auch ein Wohlgefühl. Nicht? Als wir fertig waren, war noch gar nicht die Stimmung rauszugehen für einige von euch und sie haben noch hier verweilt und gebetet. Ich meine das mit innerem Leben, diese Mut, diese Stimmung, diese innere Haltung. Und mit äußerem Leben meine ich, wenn wir zurückkommen, Leistung erbringen müssen, vielleicht an unserem Arbeitsplatz oder unserem Studienplatz oder in der Gemeinschaft, in der wir uns aufhalten, wo wir bestimmte Erwartungen erfüllen müssen und so weiter. Für Menschen auf dem spirituellen Weg kann zwischen diesen beiden Polen, dem inneren Leben auf der einen Seite und dem äußeren auf der anderen Seite, ein unglaublich schmerzhaftes Spannungsfeld entstehen, was manchmal so unerträglich wird, dass man lieber einpolig lebt. Dass man sagt, okay, also diesen Spannungspol kann ich mir nicht erlauben, ich verzichte mal auf mein inneres Leben. Und man wird nur noch äußerlich, bringt Leistung und projiziert sich und tut etwas und fühlt sich nach irgendeiner Zeit einfach völlig ohne Kraft und Energie. Das andere Extrem ist, was Arjuna tun wollte am Beginn der Bhagavad Gita. Für ihn war dieses äußere Leben, nämlich in den Kampf zu ziehen, dermaßen unerwünscht. Ihm schien das so unangenehm zu sein, dass er Krishna ernsthaft vorschlug, mein lieber Krishna, bitte, lass mich ein Mönch werden. Ich gehe in den Wald und kämpfe nicht. Versteht ihr? Um einen Konflikt zu vermeiden, scheint es manchmal das Einfachste zu sein, aus der Polarität herauszukommen. Aus den beiden Extremen herauszukommen. Geht es euch manchmal so, dass ihr in diesem Kampf im Leben entweder euch nur einfach äußerlich werdet, bis zum Es geht nicht mehr, oder das andere Extrem wählt und sagt, ich will gar nichts mehr mit irgendwas zu tun haben, ich stecke meinen Kopf unter die Decke, ich meditiere, Halleluja, und so weiter. Kennt ihr diese Pole und in dieses Spannungsfeld und diese etwas unausgeglichenen Lösungsbemühungen? Ich glaube, jeder kennt das. Als extremer Aktivist verlieren wir Kontakt mit unserem inneren Leben, das kann auch als Devotee passieren, und wenn wir dagegen einfach nur versuchen, inneres Leben zu führen und nur noch inneres Leben und uns nicht den Aufgaben stellen, die für uns warten, dann werden wir hilflos und leben auch in einer Illusion. Wir sind vor unseren Aufgaben geflüchtet. So ist es ganz wichtig, dass wir diesen Konflikt gar nicht erst auftreten lassen, indem wir die Butterbrotlösung nehmen. Hare Krishna, was ist denn das? Genau wie ein Butterbrot, eine Seite Brot hat und hier eine Seite Brot hat und darunter so die Butter und vielleicht auch Erdnussmus oder irgendwelche Köstlichkeiten, so sollten wir unser Leben einpacken. Wir haben ein spirituelles Programm am Morgen, tun irgendetwas Spirituelles für Krishna, chanten vielleicht, lesen, beten, und wir sollten abends den Tag enden mit einem spirituellen Programm. Vielleicht ein Gebet, bevor wir zu Bett gehen. Oder wir singen ein bisschen. Sehr schön ist am Abend noch ein Lied zu singen. Mit einem Lied aufzustehen und mit einem Lied ins Bett zu gehen, das hat Stil. Nicht ein Lied für Krishna zu singen. Und dann füllen wir da während des Tages, tun wir da so die Butter dazwischen. Und die Tomaten und den Erdnussmus und die Pickles und was immer man so Pickles ist eine Zubereitung, es ist auch eine Krankheit, aber im Englischen ist es eine Zubereitung. Die tun wir dann dazwischen tun. Auf diese Art und Weise werden wir nicht in diesen Konflikt kommen. Wenn wir es aber vermeiden, sorgsam morgens und abends ein spirituelles Leben oder irgendetwas Spirituelles zu tun, was uns mit unserem Inneren verbindet, dann könnte es sein, dass wir durch unsere Tätigkeiten, die wir tun müssten, in eine gewaltige Unausgeglichenheit hineinrutschen. Das letzte Problem, und damit werde ich mit dem Problem dann aufhören. Ich gebe ja immer schon ein bisschen die Lösung, aber ich will nachher die Endlösung geben. Also die Hauptlösung, sagt man besser, das andere Wort ist historisch mit etwas negativer Energie besetzt. Das letzte Problem, was ich isoliert habe, sind bestimmt noch mehr da oder andere auch da, ist Furcht vor Hingabe. Das ist auch ein sehr unerkanntes Problem. Über das wird nicht sehr oft gesprochen, aber es steckt uns unglaublich im Gedankensystem drin. Dieses Problem äußert sich ungefähr so. Wenn ich jetzt ein bisschen konsequenter in meinem spirituellen Leben lebe, was werden dann die anderen über mich denken? Wie werde ich da noch ankommen? Ich habe gute Nachrichten von euch aus der Soziologie. Es gibt immer ganz wenige Menschen, die uns wirklich von Herzen lieben, also von Herzen, wirklich so Herzensfreunde oder Busenfreunde, Herz- und Busenfreunde, sagt man. Und es gibt immer nur ganz wenige Menschen, die uns wirklich hassen, die uns wirklich, also nicht, absolut nicht mögen. Die meisten Menschen, denen sind wir relativ gleichgültig. Also nicht, das heißt nicht, dass sie nicht höflich sind und nicht voller. Und je nachdem, wie weit diese Menschen entwickelt und wie sehr sie Bhakti Tirtha Maharajas und Seminar, und das waren ja auch andere Seminare über gute Beziehungen und verbesserte Beziehungen ernst nehmen, sie werden gut sein. Aber wir brauchen uns nicht immer so wahnsinnig um die anderen zu kümmern. Wir brauchen keine Angst zu haben. Die meisten Menschen sind okay, die werden uns nicht gewaltig kritisieren. Das liegt gar nicht in deren Naturell drin. Es gibt ein paar, die einfach mit unserer Biologie absolut nicht zusammenkommen, also mit unserer Biochemie absolut nicht zusammenkommen und die einfach, wenn wir etwas sagen oder uns bewegen, überhaupt nichts mit uns anfangen können. Aber das sind ganz, ganz wenige. Wir können ein bisschen mutiger sein, uns entsprechend unserer Überzeugung zu bewegen. Ich habe das gemerkt, ich bin so wahnsinnig sensibel in meinem Leben gewesen, was die öffentliche Meinung betrifft. So sind wir groß geworden in unserer Familie. Und hatte zum Beispiel eine wahnsinnige Schwierigkeit, mich als Vaishnava war in meiner Heimatstadt so öffentlich zu bekennen, das heißt durch Kleidung und durch Singen und Tanzen auf der Straße zu eben Kirtan-Musik. Nicht? Das andere war kein Problem, aber eben zu Kirtan-Musik zu singen und zu tanzen auf der Straße. Das war und dann in meinem Leben habe ich dann irgendwann mal die Lebensstufe des Sannyas angenommen und hatte von Prabhupada gehört, dass er von den Sannyasis gerne erwartet, dass sie in Vaishnava-Kleidung sind. Die Sannyasis. Prabhupada war offen für die anderen Lebensstände. Nicht, aber die Sannyasis sollten so Mönche sein und auch nach außen hin so ersichtlich sein. Das sind ja auch nur ganz, ganz wenig, 0,000% der Bevölkerung. Nicht 0,0001 irgendwann mal, 1%. Und die sollten schon immer so sein. Und dann wusste ich, okay, jetzt bin ich überall in Dhoti und wird überall auffallen wie nur irgendwas und angeguckt werden als Hare Krishna. Und wir waren immer auf Predigen und ich für alles, im Bahnhof. eines beurteilen Menschen. Srila Prabhupada berichtet uns von dieser Furcht in seinem Leben. Er hatte einmal einen Traum, wo ihn sein spiritueller Meister erschien und ihn rief. Beckoning ist das englische Wort. Beckoning. He was beckoning me. Beckoning. Saskia, fällt dir gerade dazu, das ist eine nicht so häufig gebrauchte Vokabel. Beckoning, soweit ich das, ich habe es mir mal einmal nachgeschaut, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber er rief mich bittend, mit einer bittenden, es war nicht einfach komm, komm, so, sondern mit Bitte komm, so in dem Sinne, rief er, Herr Prabhupada, zu dem Dienst in den Westen aufzubrechen und Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Das ist ein verdammt hartes Brot, das zu tun. Nicht? Und Prabhupada sagt, I was horrified. Ich war entsetzt, als ich diesen Ruf hörte. Und er reagierte nicht darauf. Ein paar Jahre später kam der gleiche Traum, exakt der gleiche Traum, die gleiche Situation. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, der plötzlich erschien in dem Traum von Srila Prabhupada. Er war damals verheiratet. Und er wusste diesen Wunsch von Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Aber jetzt loszugehen und sich in die Unsicherheit, in dem Alter, ich war 70 Jahre alt, über 70, dann nach Amerika zu gehen, wo er niemanden kannte, wo er eine Botschaft hat, die zunächst einmal nicht gewünscht ist, nicht gibt das materielle Leben auf und geht zum spirituellen Leben. Prabhupada war sich sehr, sehr unsicher. Und das, auch das zweite Mal sagte er, I was horrified. Ich war entsetzt. Wenige Monate später half dann Krishna nach. Srila Prabhupada hatte gerade eine, wie ihr vielleicht wisst, er war Apotheker, würden wir dazu sagen. Und er hatte sich gerade selbstständig gemacht. Davor hat er als Vertreter von Medizin so die Medizin verbreitet. Und da hat er sich selbstständig gemacht und eine Arzneimanufaktur gemacht. Eine kleinere Form von Fabrik. Hat er die aber noch nicht brandversichert. Und die Apotheke, diese Manufaktur, die kleine Fabrik, ist dann abgebrannt. Es stellte sich heraus, dass sein Diener alle Gelder, die noch da waren, gestohlen hatte und über alle Berge war, unauffindbar. Prabhupada war im wahrsten Sinne des Wortes, wie wir es sagen, abgebrannt. Also wirklich abgebrannt. Und in dieser Situation hat Prabhupada dann gelacht. Er hat gelacht und hat gewusst, Yas Yaham Anugrinami. Ihr werdet jetzt aufbrechen. Das war auch letztes Ferienlager so. Also das ist aber schön. Es war sehr schön, eure Gemeinschaft zu haben. Alles Gute. Hare Krishna. Möge das Feuer nicht so bald bei euch ausbrechen. So, Krishna macht es denn mit seinen Devotees, dass er, wenn er sieht, da ist dieser Konflikt und dieser Furcht da, dann passiert plötzlich irgendwas. Man verliert seine lebenslange Partnerin. Man verliert, also das braucht nicht sein, dass ein Haus jetzt aufbrennt im Leben, im wirklichen wörtlichen Sinne. Man verliert vielleicht seinen Beruf, heikle Berufswelt. Nicht? Man schreibt eine 6 in der Schulklasse, aus Versehen. Nicht? Man hat sich unsterblich verliebt in jemanden und kriegt ein das bekannte No als Antwort. Oder man hat Hoffnungen gesetzt, weil viele Devotees gehen in einen bestimmten Lebensstil und plötzlich merkt man, das geht nicht so weiter, wir müssen uns verändern. Und das ist, man muss Abschied in der einen oder anderen Form Abschied nehmen von etwas. Das ist so das Typische, was passiert, wenn man sich im Grunde genommen hingeben will und eigentlich schon so weit wäre, und dann kommt plötzlich Krishna und man sieht, man will noch nicht, man richtet sich das so ein und dann kommt plötzlich Krishna mit dem Streichholz und zündet die Umstände, die einen halten, an. Dafür ist Krishna bekannt. Ihr möchtet jetzt denken, oh, das hat ich in anderen Swamis Vorlesungen, ob das wohl so stimmt, was er da so sagt, oder ich möchte euch gerne einen Text vorlesen, der zu einem meiner Lieblingstexten gehört. Das Lied über den Dieb heißt es. Ich bringe meine Ehrbietung zum besten aller Diebe dar, der in Vrindavan berühmt ist als Butterdieb. Und der bei denjenigen, die Zuflucht bei ihm suchen, die Sünden wegstehlen, die sich über Leben angehäuft haben. Ich bringe meine Ehrbietung dem Ersten unter den Dieben dar, der Srimati Radharanis Herz gestohlen hat, der den dunklen Glanz einer frischen Regenwolke gestohlen hat und der alle Sünden und Leiden wegstiehlt von denen, die Zuflucht bei seinen Lotusfüßen suchen. Er macht es, dass die Devotis, die sich ihm hingeben, zu Armen werden und heimatlos wie Bettler herumreisen. Solch ein furchterregender Dieb. Man hat noch nie solch einen Dieb gesehen in allen drei Welten. Wenn man nur seinen Namen ausspricht, werden Berge von Sünden aufgelöst. Solch ein erstaunlicher und wundervoller Dieb. Ich habe noch niemals von so einem gehört. Hey Dieb, du hast mein Reichtum von mir genommen, meine Ehre unter den Materialisten, meine Sinne und mein Leben. Wo soll ich jetzt noch hinlaufen? Jetzt habe ich dich aber auch, habe ich auch was mit dir gemacht. Ich habe dich in dem Seil meiner Hingabe eingefangen. Du hast das scheußliche Seil vom Gott des Todes von mir weggeschnitten. Du hast das scheußliche Seil des materiellen Daseins, was mich hält, weggeschnitten. Und du löst jeden von seiner materiellen Fessel, der sich dir hingibt. Aber ich will dir sagen, es gibt eine Fessel, die du nicht zerschneiden kannst. Und das ist die Fessel, die liebenden Devotis um dich schlingen. Oh, Dieb, der mir alles weggenommen hat. Hey, Dieb! Heute habe ich dich eingesperrt in das heruntergekommene Gefängnis meines Herzens, das sehr furchterregend ist, weil ich so viel Unwissenheit in meinem Herzen habe. Da musst du für lange Zeit bleiben und dort angemessene Bestrafung für deine kriminalen Diebereien bekommen. Oh Krishna, Dieb von my everything, von allem, was ich habe. Die Schlinge meiner Hingabe bleibt immer fest und du wirst immer in meinem Herzen bleiben müssen, weil ich dich nicht einmal nach Millionen von Jahren gehen lasse. Und jetzt eine Randnotiz. Dieses Gedicht, was auch aus 8 Strophen bestimmt, muss in dem poetischen Rhythmus namens Upajati zitiert werden. Hare Krishna. Das ist, in Sanskrit heißt das Lied Shri Chora Graganya Purushashtakam. Purusha heißt der Beste unter allen Dieben. Nicht? Das ist ein liebevolles Gedicht eines großen Devotis, der dieses Gedicht so, das ist ja ein unglaubliches Dienst, sonst sagen wir, oh Lotusäugiger, der du mit deiner Flöte stehst und so anziehend wirkst von dem das Universum ausgeht und so weiter. Hier sagt der Poet, hey Dieb, und deswegen will er unbekannt bleiben. Und es ist also ein altes Gebet von einem unbekannten Vaishnava-Autor, der will unbekannt bleiben, weil es ziemlich herauslehnt aus dem Fenster. Aber ihr merkt vielleicht, es ist voller Hingabe und Liebe präsentiert. Krishna macht das mit seinen Devotees, dass er ihnen das, die Anathas, das, was sie fälschlich für wertvoll erhalten, aber was zwischen ihnen und Krishna steht, einfach liebevoll wegnimmt. Das macht Krishna. So, deswegen haben wir vielleicht vor Krishna manchmal, wir bewundern ihn einerseits, aber wenigstens kümmert sich einer um uns, aber zur gleichen Zeit haben wir auch Angst davon. Wer will schon, dass ihm jemand alles wegnimmt? Denn dann steht man ja total nackt da. Also, nicht? Manchmal haben wir Angst davor, von den Konsequenzen uns Krishna hinzugeben. Das ganz natürlich ist menschlich, also da müssen wir uns nicht schlecht vorkommen. So, die Lösung für all diese Sachen, dass wir ausgetrocknet werden und dann wieder Anhaftung entwickeln, dass wir vielleicht stolz werden, ohne dass wir es merken und uns für besser halten als andere und dann keinen Zugang mehr haben zu den Gnadengeschenken Gottes. Oder dass wir in einen fürchterlichen Konflikt geraten zwischen unserem inneren und äußeren Leben. Oder dass wir einfach Angst haben, uns Krishna weiter hinzugeben. Das sind Dinge, die wir begegnen werden. Das müssen wir lösen. Wir müssen uns mit diesen Sachen auseinandersetzen. Ein gutes Verständnis, was wir haben können in unserem Leben, ist, dass wir einfach verstehen, dieses materielle Dasein ist ein Ort, letztendlich von der Furcht. Ich möchte mit euch eine einfache gruppendynamische Übung machen aus der Handlesekunst. Ich möchte euch bitten, einmal eure rechte Hand zu fixieren, also zu sehen, und nach unten zu schauen, also in den unteren Teil der Hand, so in dieser Daumengegend. Da müssten zwei Linien sein. Sind bei euch auch zwei Linien? Wenn man sie nicht sofort sieht, hilft es manchmal so, wenn man so ein bisschen die Daumenstellung verändert und die Zeigefingerstellung. Hast du zwei Linien? Ja, nur eine? Das habe ich auch schon mal gehört. Wer hat nur eine Linie? Kann ich mal hören? Ja, du hast nur eine Linie. Du auch. Oder sehen nur eine. Also, was immer die Linie ist, die am ehesten, manche haben zwei, ich habe auch gehört, dass man braucht auch nicht zwei zu haben, kriegt jetzt keine Angst. Wie ist es bei dir, Gopali? Ja. Gut, was immer, wie das ist, jetzt geht es um die Linie, die am dichtesten zum Daumen ist. Ja? Das ist die Lebenslinie, diese hier. Die geht von hier aus, von den beiden Linien hier in der Hand. Soll ich das anmalen? Oder? Ihr folgt mir schon, oder? Ja. Und geht hier so runter. Das ist die Lebenslinie. Bitte studiert mal eure Lebenslinie. Die Tatsache, dass diese Lebenslinie aufhört, bedeutet, dass ihr sterben müsst. Das ist die erste in der alten Handlesekunst, der vedischen Handlesekunst, wird dem Schüler, der das lernt, der diese Wissenschaft lernt, habe ich mir sagen lassen, tut der Handleseguru als erstes seine Schüler darauf hinweisen, dass sie eine Lebenslinie haben. Und an der kann man einiges erkennen, so wie ob man auch erfolgreich ist, wie dynamisch man ist und so weiter und so fort. Das kann ich euch leider nicht sagen, weil ich mich nicht so in diese Sache hineingearbeitet habe. Aber das Erstaunliche ist, dass sie tut immer irgendwo enden. Und das heißt, dass das Leben irgendwo endet. Ist das auch bei dir so, Raum gefallen? Das ist es, ja. es tut mir leid, dass ich einen so einfachen Punkt so bombastisch aufgebaut habe und dann ist plötzlich nichts da, was besonders interessant wäre oder neu wäre. Das ist die Neuigkeit im weiteren Leben. Wir müssen sterben. In unserer westlichen Kultur ist das zu einem Problem geworden. Seit dem Mittelalter, aber schon noch vor dem Mittelalter war das kein Problem, mit dem Tode umzugehen. Im Mittelalter war der Tod so etwas wie ein Bruder, ein Begleiter des Lebens, der immer mitgeht, und jemand, der uns an die letztendlichen Werte unseres Lebens erinnerte, der dafür sorgte, dass wir uns nicht total verzettelten in den materialistischen Tätigkeiten und immer wieder nach den letztendlichen Dingen unserer Verbindung mit Gott Ausschau halten. Philosophen, Denker, aber auch ganz normale Leute hatten in ihrer, zum Beispiel in der Bibliothek, wo es um Weisheit geht, hat man immer einen Todesschädel gehabt. Nicht aus Morbiden, das waren nicht irgendwelche komische Todesleute, nicht? Das hatten sie, das seht ihr vielleicht auf alten Bildern oder auf alten Bildern über Stillleben und so weiter, taucht das immer auf. Das war eine Erinnerung an die Tatsache, dass wir nur für kurze Zeit hier sind. Prabhupada sagte, dass Philosophie bedeutet, sich den Tod vor Augen zu halten, und ich habe das seltsamerweise hier auf dem Ferienlager, habe ich ein bisschen in Sokrates Werken gelesen, im Python oder wie das, also so ein Sokrates Gespräch, und da ging das auch um dieses Thema, dass Sokrates seinen Schülern erklärt, dass angesichts des Todes können wir uns auf Wesentliches fixieren, nicht auf diese Sache. Das materielle Leben ist ein Leben, wo wir eben sterben müssen. Die Leute, die ihr Leben ganz auf Sinnbefriedigung und auf die angenehmen Dinge im Leben ausrichten, wie es die Materialisten tun, die müssen Furcht haben für den Tod, vor dem Tod, weil sie ihre Karte wirklich nur auf eine einzige Sache setzen, nämlich nicht endende Gratifikation in ihrem Leben. Und der Tod, der endet die Gratifikation. Deswegen können sie mit dem nicht auskommen und müssen den verstecken. Ein Spiritualist braucht das zum Glück nicht zu tun. Er weiß, dass der Tod eine Pforte ist. Diese Pforte erinnert einen aber daran, gut vorbereitet zu kommen und sich zu bemühen im Leben, sich darauf einzustellen. Und so verliert er, wenn er im spirituellen Leben ist, die Angst davon. Die Lösung ist für einen Devotee im Leben, dass er darum bittet zu Krishna, dass er die Kraft von ihm bekommt, ihm zu dienen. Prabhupada sagt, eigentlich gibt es nur ein Gebet. Bitte, lieber Krishna, gib mir die Kraft, dir zu dienen. Denn in dem Augenblick, wo ein Devotee in den erfüllenden und segenspendenden, hingebungsvollen Dienst Eintritt bekommt, in dem Augenblick kommt er auf eine Liste herauf. Eine Versorgungsliste. Eine Liste, die in der spirituellen Welt von Krishna gehalten wird, über die Devotees, die sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigen. Krishna spricht über diese Versorgungsliste in der Bhagavad Gita. Er sagt, Anandyas Chintayantumam, jemand, der sich in meinem hingebungsvollen Dienst beschäftigt, ihm gebe ich, was er benötigt, und erhalte das, was er hat. Tolles Versprechen. Zum Schluss möchte ich noch eine Lösung sagen für unser Leben ins Materielle, während wir durch das Leben hindurchgehen. Ein Vers möchte ich euch gerne vorlesen aus dem 18. Kapitel der Bhagavad Gita, wo Krishna darüber spricht, wie man die Hindernisse des bedingten Lebens überwinden kann. Matschita savadurgani matprasadat tadishyasi atachetvam ahankaram nashosyasi vinanshasi. Wenn du dir über mich bewusst wärst, wirst du durch meine Gnade alle Hindernisse des bedingten Lebens überwinden. Wenn du jedoch nicht in diesem Bewusstsein, sondern aus falschem Ego heraus handelst und nicht auf mich hörst, wirst du verloren sein. Krishna sagt, sobald man im Krishna-Bewusstsein handelt, wird man frei und seine materiellen Verwirrungen finden ein Ende. Das mag ein allmählicher Vorgang sein. Manchmal kommt auch mitten auf dem Weg ein unglaublicher Schneesturm auf und die Verwirrung haben überhaupt kein Ende. Man denkt, jetzt fängt es gerade erst an. Damit ist zu rechnen auf dem spirituellen Pfad. Auf dem Pfad von der Tamas zum Königreich Gottes. Aber wenn man da drauf bleibt, werden mit großer Sicherheit die Hindernisse des bedingten Lebens, der Kreislauf von Geburt und Tod überwunden werden. Gut. Jetzt hoffe ich, dass noch ein paar Fragen sind. Ich habe noch so ein paar gute Zitate zu diesem Thema. Ich möchte euch alles Gute wünschen. Und vor allen Dingen, ich würde auch sehr froh sein, wenn wir uns alle wiedersehen können im Ferienlager. Ich kann mir gut vorstellen, dass das nächste Ferienlager hochinteressant sein wird. Warum? Weil es hochinteressante Entwicklungen einfach gibt im Krishna-Bewusstsein und auch außerhalb des Krishna-Bewusstseins. Wir leben in einer sehr bewegten Zeit. Und es ist gut, wenn wir so versuchen, diesen Erlebnisraum Ferienlager wieder anzupeilen. Ich möchte euch auch inspirieren. Es kommt bald ein ganz wichtiges Datum, der 3. September, Krishnas Erscheinungstag. Bitte plant schon mal euren Lieblingstempel oder wo ihr eure Devotee-Freunde habt und die sich versammeln. Sie da hinkommt und das mit den Devotees feiert. Das ist ein sehr machtvolles Datum, ein sehr schönes Datum auch. Gut, dann bin ich zu einem Ende gekommen. Ich habe gehört, weil es heute nicht so viele Programmpunkte gibt, können wir uns noch ein paar Fragen zuwenden, wenn überhaupt welche da sind. Martin? Sangha pflegen können. Ja. Gemeint.
Ja, ein bisschen eine Idee oder wie wir da Leute ein bisschen so-called non-devotees ein bisschen motivieren kann.
Ja. Ich muss dir sagen, ich bin sehr dankbar für deine Frage. Die Frage ist, wie können wir, wenn wir außerhalb leben, Gemeinschaft heilende, aufbauende Gemeinschaft pflegen, die uns im spirituellen Leben erhebt, Sadhu Sangha. Ich möchte dir gerne sagen, dass ich diese Frage selber sehr intensiv gerade nachgehe. Das ist eines der vielen Fragen, denen ich nachgehe im Augenblick. Mir ist zum Beispiel aufgefallen in meinem Leben, dass ich so wenig meine Gottbrüder sehe. Also so wenig. Man trifft sich ganz ganz kurz nur und man hat wahnsinnig viel zu tun. Und ich habe so einen Freundeskreis aufgebaut von ein paar Herzensfreunden und die sehe ich aber nur sehr, sehr selten. Und ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht, wie kann man darüber kommen. Und meine ganz persönliche Antwort darauf ist, dass es ganz wichtig ist, wenn du Kontakte pflegst, dich ganz da hereinzugeben. Wenn du mal eine Regel, die musst du dir vielleicht aufschreiben, machst, dass wenn du Kontakt hast mit Sadhus, aber auch mit anderen Menschen, solltest du ihn so pflegen, als hänge ihr spirituelles Leben und dein spirituelles Leben davon ab. da wirst du mit durch diesen Herangehensweg wirst du eine Qualität in der Beziehung entwickeln, die sehr lange vorhält. Aber wenn wir uns einfach so treffen und ein bisschen so als eine Selbstverständlichkeit sehen und nicht so herangehen an dieses Treffen, dann ist es sehr, wie soll ich mich ausdrücken, dann ist es einfach nicht so ergiebig und hält nicht so lange vor. Allerdings muss man da sehr vorsichtig sein. Man darf Leute nicht mit seiner Intensität einfach überfahren. Das mache ich laufend verkehrt. Da muss man sehr vorsichtig sein und sehen, wie. Aber die Haltung sollte da sein. Jetzt bin ich mit diesen Menschen zusammen für kurze Zeit. Jetzt muss ich sehen, dass ich wirklich mich reingebe und ganz aufmerksam bin. Und dann kommt richtige Gemeinschaft zusammen, die auch lange anhält. Und dann können wir Folgendes erleben, dass der Mensch, den wir so kennengelernt haben, auch in der Ferne sein kann. Und dass dann eine Verbindung ist, die einen am Leben hält. Man spürt, wenn der an einen denkt und umgekehrt. Also bei meiner Oma war das so. Meine Oma hat nur, mein Vater war ein Einzelkind gewesen. Also seine Schwester verstarb sehr früh und er wuchs dann alleine auf. Und er ist dann in den Krieg gezogen als junger Mann und kam bis nach St. Petersburg und so weiter, ganz vorne. Und die wurden da alle abgemetzelt, die Deutschen, weil die sich unmöglich verhalten hatten. Und es war also... Die meisten kamen nicht mehr zurück von dem Feldzug, wo auch mein Vater drin war. Und meine Oma hat eines Tages, weil die so eine gute Beziehung hatten, Oma Mimi und mein Vater, ist die plötzlich aufgesprungen im Haus und hat gesagt, Ernst Günther kommt er wird in 4 Stunden wahrscheinlich da sein, ich mache einen Grießbrei. Denn damals war man arm, man hatte nichts. Und alle haben gedacht, die spinnt, der ist da vor Stalingrad verreckt, es kommt niemand zurück, das sind die Botschaften. Aber nach 4 Stunden hörte man es am Gartentor und da kam der Sohn herbei. Da war also so, wenn ich wollte damit sagen, wenn Beziehungen wirklich sehr tief sind, dann wird man auch aus der Entfernung durch die genährt. Was jetzt nicht heißt, dass man nicht bemühen sollte, sich immer wieder auch zu treffen. Das ist meine ganz persönliche Verwirklichung. Man muss die aber in der Tiefe anlegen und da muss man sehr rücksichtsvoll dem anderen gegenüber sein und sehen, in welcher Verständniswelt befindet er sich und sie sich. Das ist eine manchmal sehr schwierige Übung, das zu tun, weil man aus sich selber raustreten muss und so weiter. Ja. Dass wir, aber du wirst sehen, dass dieser Nektar von Sangha auch mit den Mitmenschen zusammenkommen kann, die nicht im spirituellen Leben sind. Was dazu wichtig ist, ist, dass wir den Menschen, wie er ist, voll und ganz anerkennen. Wenn wir das tun, dann kann er sich öffnen. Und meistens tut er dann automatisch das Gleiche, was für beim Predigen so nötig ist. Er sagt, ja, und was bist du für einer? Also so, das sagt er nicht so, das würde man, also wie ist es mit dir und so weiter. Ich merke, dass ich zum Beispiel in meinem Leben durchaus total herzliche Beziehungen auf dem Flugzeug ergeben. Also ich sitze neben Leuten und man guckt sich dann so an und guckt schnell wieder weg. Erstmal und ich kenne das ja schon und gucke dann auch nicht zu lange um niemanden muss man sein Herz einfach erstmal frei machen von, weil wer ist das wohl und jetzt will ich den mal feinstofflich auschecken und was macht der wohl und hat er sich die Hände heute schon gewaschen und so weiter nicht, sondern einfach erstmal anerkennen, dann sofort kommt von dem anderen was zurück, eine absolute Neugierde in deiner Person, so eine kindliche Neugierde und dann ist man schon beim Thema. Und kann spirituell kommunizieren. Weil letztendlich sind ja alle spirituelle Wesen und es gibt nur es gibt Liebe zu Krishna, das ist die letztendliche Wirklichkeit in unserem Leben, die wir nach und nach entwickeln, während wir durch unseren as we go through our stormy life, während wir durch unser stürmisches Leben gehen, dann kommen alle Seelen dazu, vielleicht nach tausenden von Schöpfungen, aber da ist ja etwas da, was durchaus in jedem Real vorhanden ist. Man muss den einfach dann. Das ist jetzt, das Gleiche würde euch auch ein Kommunikationswissenschaftler sagen, dass das ein Schlüssel zum Herzen eines Menschen ist. Aber ich muss sagen, ich habe das beim Predigen so erfahren, ich habe mich irgendwann mal so geärgert, woran liegt es, dass ich nicht an Leute rankomme, dass die einfach zumachen, wenn sie mich sehen, und anderes Mal aufmachen. Und das ist, was ich gemerkt habe. Das gelingt mir nicht immer, das ist eine schwierige Übung, aber man kann so ein bisschen in die Richtung, so bist du nur einfach mal. Nicht? Und ich glaube, das kann ja jeder. So weit können wir. Ob wir das jetzt wertschätzen können, ist eine andere Sache, aber so bist du nun mal. Und so weiter, so anerkennen und dann geht's voran. Also es sind zwei Teile meiner Antwort. Einmal tiefe Beziehung pflegen, sodass du sich sie genährt wird, auch aus der Entfernung. Wenn du solche Freundschaften finden kannst, also viel Erfolg, das ist das muss man wirklich wollen, solche Freundschaften haben. Das ist etwas Rares und etwas sehr Schönes. Und das Zweite ist, Menschen einfach zu akzeptieren, wie sie sind, und dann wirst du auch, das ist ganz natürlich, dann wird er dir so, das Leben ist ein Spiegel, wenn du da zauderst und zögerst in deinem Leben, dann starte ich das Leben bissig an mit Händen, die in den Taschen versteckt, vergraben sind, nicht? Aber wenn du dich bemühst und dein Bestes gibst, dann kommt etwas zurück. Ja, ich habe, glaube ich, eine andere Frage in dem Bereich da gesehen. Ja. There I find this beautiful poem as Krishna as a thief. I have seen it several times. The first time I saw it in a magazine called Krishna Kathamrita. If you want to have it, you should give me your address and I can send it through my secretarial people to you. Yes? Yes, I can send a photocopy. Odeep, hey deep.
Haben gefallen. Also ich wollte nochmal zu dem ganzen Sander sagen, wir haben ja noch ein Nektar-Wochenende vor uns, und zwar dieser Ersatzmann, der ist ja auch ein Seminar aufgesetzt.
Ja, ich bin aber kein Sadhu, das ist die Schwierigkeit.
Da ist ja auch eine gute Möglichkeit, so zusammenzukommen.
Also Ram Gopal möchte euch einladen zum Seminar in Goloka Dham über Radhastami. Ich möchte aber sagen, manche kennen das Seminar schon, ist der Tempel des Herzens noch einmal, das Seminar. Ihr seid herzlich willkommen. Achtzehntes Radhastami, der Tag Radhas. Und wie war das? 17. bis 19. wäre das Seminar. Ja?
Du hast erwähnt, wenn man in der Enthusiasmus nachlässt, dann ist die Ursache Apadrada.
Nicht nur, aber sehr oft.
Was mich interessiert schon so lange ist, wenn man vergeben macht, Apadrada, wie kann man herausfinden, was die eigentliche Ursache war?
Wenn wir Vergehen machen, fragt Dr. Nick, wo kann man herausfinden, was die eigentliche Ursache ist? Chaitanya Mahaprabhu tut sich mit diesem Thema befassen. Im zweiten Vers des Shikshastakams sagt er, obwohl dein heiliger Name so nektarhaft ist, habe ich keinen Geschmack dafür. Es liegt an meinem Vergehen. Und dann sagt er, wo die Ursache ist, nämlich im falschen Stolz. In der falschen Identifizierung der Seele mit dem Körper und einer Rolle, da liegen all diese Sachen, die uns vom Krishna wegbringen. Das ist also immer das Gleiche, das kommt da. Deswegen sagt Lord Chaitanya, zum Chanten musst du Trinadapi, also eine demütige Haltung entwickeln, sonst geht es nicht. Verstehe, ja. Ach so, ja. Ob man mal wieder was gemacht hat. Du musst einfach feststellen, wie es dir geht. Wenn es dir gut geht, hast du wahrscheinlich keine Vergehen gemacht. Wenn es dir mies geht, dann hast du vielleicht irgendwas wieder, ist dir dazwischen gelaufen. Aber was es jetzt genau ist und wo man ansetzen will, das kann man nur, wenn man sehr, sehr ernsthaft ist im Herzen und das nicht will. Dann fällt einem das erst auf. Da gibt es keine allgemeine Antwort. Du merkst, wenn du sehr bemüht bist, dann wirst du unglaublich sensibel. Dann hast du deine Antennen für vieles da. Aber wenn du nicht so bemüht bist, dann bist du wie ein Elefant im Porzellanladen. Krishna. Ich weiß, wovon ich rede. Deswegen, ich lache nicht über dich, sondern über mich, Nick. Ja, und was ich da schon alles so geliefert habe an Beispielen. Es geht im Chaitanya Charitamrita wird darüber gesprochen, dass es während wir hingebungsvolles Dienen ausführen, dazu kommt, dass Unkraut im Garten des Herzens wächst. Nämlich ein diplomatisches Verhalten, dass man Gewalt, feinstoffliche und grobe Gewalt, feine und grobstoffliche Gewalt gegenüber Lebewesen ausübt, na, dass man sich in unakzeptablen Verhalten hineinbegibt, einfach weil eigentlich nicht spirituell ist, dass man nach Profit aussieht, was springt dabei für mich heraus in einer Beziehung zum Beispiel oder in Sachen Labha, Puja, dass es einem darum geht, dass man gepujat wird, nicht? Verehrt wird und so und dann Ansehen bekommt. Und Prabhupada kommentierte, nur ein ernsthafter Devotee kann erkennen, wo Unkraut ist, was Unkraut ist und was die Pflanze des was hingebungsvolles Dienen ist. Manchmal sieht es so aus, dass du total erfolgreich bist, aber du tust es nur, um gelobt zu werden im hingebungsvollen Dienst. Und obwohl alle sagen, hast toll gemacht, ist es, was da die Motivation, auf der das Ganze getragen wird, ist einfach nur der eigene Gewinn. Du machst Business mit Krishna. Das können, und es braucht einen ernsthaften Blick, um das zu erkennen, von dir selber. Manchmal sehen andere das auch, bevor du es siehst, aber so weiter. Und deswegen, damit du diesen ernsthaften Blick kriegst, musst du the vision of reality annehmen, die Sicht der Wirklichkeit, dass du eine bescheidene Haltung annimmst und Demut praktizierst. Ich bin Krishna, oh, ich bin ein winzig kleines Teilchen. Ups. Krishna, ich leide auf diese Weise. Ich bin gefallen, solltest du beten, in den tosenden Ozean der materiellen Illusion. Bitte heb mich auf. Ich verstehe nun, dass ich keinerlei Identifikation mit dieser materiellen Welt habe. Ich bin hier einfach reingeworfen worden, wie jemand, der in den Atlantischen Ozean geworfen ist. Ich mache mich nicht mit dem Ozean identifizieren, aber das nützt mir nichts. Ich werde von ihm herumgeworfen. Ich bin ein spiritueller Funke, ein kleines Teil von dir. Nicht diese Art von Demut. ist sehr förderlich für spirituelles Leben. Und dann kann man auch diese Ursachen für Fehlverhalten identifizieren, aber sonst ist das nicht möglich. Das beste Beispiel ist Duryodhan, der Stolzeste unter den Stolzen, der sein ganzes Leben den Pandavas nachgestellt hat und also so fies und gemein war, dass man das gar nicht öffentlich bekannt geben kann, was das für ein Knilch war. So Duryodhana hat an einer bestimmten Phase der Reflexion sich gefragt, ich habe mein Herz untersucht, ob ich vielleicht ein bisschen Missgunst gegen die Pandavas habe. Oder es könnte ja sein, dass ich in meinem Herzen vielleicht ein bisschen gierig war nach neuen Ländereien. Dass ich also in irgendeiner Weise unqualifiziert war. Aber nachdem ich sorgsam mein Herz untersucht habe und wirklich alle Möglichkeiten durchgedacht und durchkalkuliert habe, habe ich gemerkt, dass ich überhaupt keine Spur von Missgunst habe gegenüber den Pandavas. Und dass ich gänzlich frei bin, auch von dem leisesten Schatten von Gier oder so solchen unedlen Gefühlen. Die Pandavas müssen vernichtet werden. In den Krieg. Das ist Self-Denial. Denial, also wie sagt man das, Verleugnung, nicht? Klassisches Beispiel, also das, ich habe, also wenn du den Vers, wenn du den Ausspruch liest, du sagst einfach nur Haribol, und das wird wahrscheinlich auch bei mir in kleinerer Dosis hoffentlich geschehen, nicht? Also du musst die Sicht the vision of reality, die Sicht der Wirklichkeit haben, und dazu ist es ganz wichtig, dass du eine demütige Haltung hast, und sonst geht das nicht, sonst Krishna Nandini. Ja. Ja. Das kommt vor. Sehr weit verbreitet. Wenn man das studiert, manche Menschen lieben es sogar, in einer Opferrolle zu sein. Die suchen sich Systeme und Situationen, wo sie dominiert werden und begeben sich dann rein. Die sind so komplex, wenn man da reingeht. Stimmt, und ich weiß, was dein Anliegen ist. Wir kennen uns ja vom Gespräch und vom Briefverkehr, Briefaustausch. Ich bin dir dankbar, dass du diesen Punkt machst. Wir dürfen es niemals erlauben, dass diese Dinge, die sehr machtvoll sind, Demut und so weiter, uns in irgendeiner Weise blockieren in unserem spirituellen Leben. Gute Dinge können in dieser Welt zu schlechten Dingen werden. Demut kann zu etwas werden, was zu einem gedemütigt sein oder sich in eine gedemütigte Haltung reinbringen und in so eine Geisteshaltung reinbringen. Yes? Ja. Ja, ich habe dann, glaube ich, hier noch eine Frage gesehen. Oder war in dem Bereich? Ja, du hattest schon. Ja. Ja.